Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 70. Episode von Mama macht Business. Heute begrüßen wir wieder mal eine echte Macherin im Podcast. Anni Grau ist seit über 20 Jahren Unternehmerin, hat mehrere Firmen gegründet, von der Cocktailbar bis zur Unternehmensberatung und ist dabei auch Mutter von zwei Kindern. Was sie besonders macht? Sie bringt nicht nur jede Menge praktische Erfahrung aus der Gastronomie- und Ferienwohnungsbranche mit, sondern hat ihr Wissen in ein Beratungsmodell verwandelt, mit dem sie GastgeberInnen hilft, erfolgreicher zu vermieten. Annik spricht offen über das Chaos im Kopf, die Herausforderung, inmitten einer Hochwasserkatastrophe und Babystillzeit Entscheidungen zu treffen und darüber, wie wichtig es ist, die eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Freu dich auf ein Gespräch voller ehrlicher Einsichten, smarter Tools und einer ordentlichen Portion Mut zur Klarheit. Hallo, liebe Annik, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Lisa.
Ja, sehr, sehr gern. Wir reden heute über deine Unternehmergeschichte und darüber, was du eigentlich schon alles erlebt hast, wie du das Ganze für dich in den ganzen Jahren organisiert hast, wie du eigentlich jetzt heute arbeitest. Da wollen wir natürlich hin, also weniger Historie, mehr im Hier und Jetzt sein und aber immer im Hinterkopf damit, dass du einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt hast. Und das ist ja besonders spannend, wenn man eben von anderen Erkenntnisse hören kann, die man dann für sich vielleicht auch mitnehmen kann. Und darum geht es ja hier in dem Podcast immer. Also wir wollen heute ganz praktisch drüber sprechen, wie du dein Unternehmen organisierst und dabei trotzdem irgendwie bei dir bleibst und Zeit für dein Leben und deine Familie hast.
Ja, gerne.
Ja, lass uns gleich mal reinstarten. In der Vorbereitung habe ich gelesen und da bleibe ich gleich mal hängen. Du hast mir so ein bisschen geschrieben, du bist an einem Punkt gestartet in einer Hochwasserkatastrophe mit zwei kleinen Kindern. Und in diesem Moment musstest du sozusagen das Ganze irgendwie organisiert kriegen. Da einfach die Frage an dich, was war denn in diesem Moment schwerer, das Chaos im Betrieb oder das Chaos im Kopf? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde jetzt in der Rückschau sagen, es ist immer das Chaos im Kopf. Weil letzten Endes können wir alles schaffen, wenn wir innerlich Ruhe haben, ich kann alles schaffen, wenn ich innerlich Ruhe habe. Und umgekehrt kann großes Chaos im Kopf die kleinste Kleinigkeit zum Drama machen. Also definitiv Chaos im Kopf.
Wie kam es dazu? Du hattest also gerade deine kleinen Kinder und dann gab es diese Hochwasserkatastrophe und das hat euer Geschäft betroffen oder warst du privat davon betroffen? Wie war das? Wie extrem?
Also ich habe zu der Zeit eine Cocktailbar geführt. Das war sozusagen mein erstes selbstständiges Großprojekt. Ich war davor schon mit einem kleinen Partyservice mal selbstständig, aber das war so mein erstes großes Ding. Und diese Cocktailbar war direkt an der Havel und 2011 war das, gab es dort ein Hochwasser. Und dieses Hochwasser begann, da war ich gerade wirklich hochschwanger und das dauerte tatsächlich an, die komplette Sperrung, 3 Monate. Und in dieser Zeit habe ich also auch mein Kind bekommen, also quasi mitten im Hochwasser, natürlich trockenen Fußes dann die Entbindung. Aber das Problem ist gar nicht so sehr das Wasser, sondern das Problem sind natürlich die Folgen. Alles ist kaputt, alles muss raus. Und das hat zu Auseinandersetzungen mit Geschäftspartnern geführt, also natürlich mit dem Vermieter, der war dann naturgemäß, wie es häufig ist, dann in bestimmten Stellen anderer Meinung als ich. Also das sage ich jetzt vollkommen wertfrei. Aber das ist natürlich in dem Moment eine Situation, wenn du gerade frisch entbunden hast, sich mit Anwaltsbriefen auseinanderzusetzen und solche Geschichten. Das ist einfach nicht witzig. Und der zweite Punkt, der dazu kam, war, dass das natürlich auch eine sehr, sehr harte Zeit für meine Mitarbeiter gewesen ist. Also das war schon eine sehr große Cocktailbar. Wir hatten da so ein Team von 10, 15 Leuten und die wollten natürlich wissen, okay, was machen wir jetzt? Und ich hatte mich damals dazu entschieden, die Mitarbeiter weiter zu bezahlen. Und jetzt im Nachhinein stellte sich das als riesiger Fehler raus. Und was bedeutet da Chaos im Kopf? Das Problem, wenn ich jetzt zurückschaue, waren die Stillhormone. Weil ich einfach, ich meine, man während der Schwangerschaft und der Stillzeit will man das immer nicht hören, dieses, ja, aber, ach ja, du bist ja schwanger und tätschel, tätschel. Aber ich darf das, also hätte mich eine erfahrene Geschäftsfrau zur Seite genommen und hätte gesagt, hör mal, Annik, während der Schwangerschaft und Stillzeit bist du hormonell anders eingestellt. Das heißt, du wirst Dinge anders beurteilen und du wirst andere Entscheidungen treffen. Und es wird dir schwerfallen, dich durchzusetzen, weil es einfach nicht in der Natur der Sache liegt. Ich mag solche Formulierungen nicht. Aber das hätte mir sehr, sehr geholfen, wenn ich das damals gewusst hätte.
Ja, stimmt. Aber genau das ist ja immer die Krux an der Sache, das dann von jemand anderem gesagt zu kriegen. Meistens muss man es dann am eigenen Leib erfahren. War das dein erstes oder dein zweites Kind?
Das war mein zweites Kind.
Ach so, genau. Also du hattest schon ein bisschen quasi ja die Vorerfahrung, nicht? Aber trotzdem ist man noch in dieses Näpfchen gelatscht sozusagen. Also ich glaube auch, nur aus meiner Erfahrung, man ist halt sehr harmoniebedürftig und liebebereit. Und insofern trifft man da wahrscheinlich wirklich andere Entscheidungen.
Bei der ersten Schwangerschaft oder bei dem ersten Kind hatte ich einfach nicht diese Konfliktsituation. Das heißt, mir war das gar nicht bewusst, weil die Situation war nicht da.
Aber ich muss von mir aus immer sagen, ich hatte auch jetzt diese Situation natürlich nicht, aber ich habe selber gemerkt, wie entspannt man durch dieses Stillen ist. Also dieser Oxytocin-Spiegel, der da ständig hochgehalten wird, der sorgt ja dafür, dass man in einer Kopfentspannung sein kann, die sozusagen dann das Ganze irgendwie so ein bisschen verschwimmen lässt und man vielleicht nicht ganz realistisch die Situation bewertet oder so. Also ich habe das schon sehr wahrgenommen, dass das schon einen krassen Einfluss so auf den Kopf hat.
Also ich habe das nicht als Entspannung wahrgenommen, sondern ich habe einfach nur gemerkt, dass ich quasi wie irgendwo sagt mein Verstand, okay, es wäre jetzt mal sinnvoll, wenn du jetzt mal auf den Tisch raus, Annik, und einfach sagst, hier geht's lang, weil dein ganzes Team wartet darauf, die brauchen das auch, die fordern auch teilweise ein, aber dann gefühlsmäßig war dann immer so, oh nein, wenn ich das jetzt jemandem sage, dann hat mich niemand mehr lieb. Oh, es war furchtbar. Also es war wirklich mega anstrengend.
Okay, das ist ja eine harte Erkenntnis gewesen. Was hast du sonst noch aus dieser Zeit so mitgenommen? Was hast du dann vielleicht, also du hast ja jetzt diese Cocktailbar nicht mehr. Was hast du daraus mitgenommen, aber für dein weiteres Unternehmerleben, was du jetzt so vielleicht nicht mehr machst oder was du weiterhin so machst? Was waren die Erkenntnisse?
Also erst einmal, auch wenn das jetzt gerade sehr, also natürlich habe ich in dem Moment, war ich verzweifelt, ja. Aber ich möchte diese Zeit auf gar keinen Fall missen, weil ich habe dadurch einfach so viel gelernt. Mir ist so viel klar geworden. Ich habe in dem Moment, und das muss eben nicht bei jeder stillenden Frau so sein, aber ich bin in dem Moment an einen Glaubenssatz gestoßen, der mich einfach total behindert hat und der eben durch diese Stillhormone noch erst so richtig, also der kam da so richtig raus, weißt du, so nach dem Motto, wenn du irgendwie was kontra sagst, dann hat dich keiner mehr lieb. Und das bedeutet Folgendes. Wann immer sich Situationen verändern, lernt man sich selber auf eine neue Art kennen. Das heißt jetzt nicht, dass natürlich jede Frau irgendwie in der Selbstständigkeit und gleichzeitig Kinder kriegt, an solche Situationen gerät. Auf gar keinen Fall. Es hat nur mich persönlich an meine persönliche Grenze gebracht. Und das war super hilfreich, weil dann habe ich das Ganze wirklich anpacken können. Das heißt, ich habe dann wirklich irgendwie gemerkt, okay, hier stimmt was ganz massiv nicht und habe angefangen, das zu bearbeiten. Das ging dann hin bis zu Familienaufstellungen, weil es natürlich was mit meiner Kindheit zu tun hatte, Überraschung, und konnte das eben dann dadurch auflösen. Also die wichtigste Erkenntnis war, dass mir dadurch bewusst geworden ist, dass ich bis dahin Entscheidungen getroffen habe, die ich danach ausgerichtet habe, ob die Mitarbeiter das gut finden werden oder nicht. Und ich bin eigentlich, also ich hätte mich nicht so eingeschätzt als Everybody's Darling, aber anscheinend habe ich mich da irgendwie selber mir was vorgeredet, denn ich habe wirklich die Entscheidungen so getroffen, dass ich gedacht habe, es muss immer jemand klatschen, dann ist es gut. Und gerade in dem Hochwasser muss man Entscheidungen treffen, wo einen erstmal jemand alle anschauen und sagen, wie kannst du nur, das finde ich jetzt nicht gut, vielleicht ist jemand beleidigt, vielleicht weint jemand. Ich meine, es wäre für alle Seiten die beste Entscheidung gewesen, zu sagen, so, ihr seid jetzt alle auf Kurzarbeit, ob ihr wollt oder nicht. Einfach in dem Wissen, dass es die einzig sinnvolle Möglichkeit ist. Ich habe die Mitarbeiter so in einen Konflikt geritten, indem ich versucht habe, es ihnen etwas Gutes zu tun und sie weiter zu bezahlen, ohne zu wissen, wie lange die Situation anhält und in was für ein Druckverhältnis ich sie damit bringe. Das war mir damit damals gar nicht bewusst und ich wollte eben auch diese unangenehme Entscheidung nicht treffen. Ja, natürlich auch aus Angst, die Mitarbeiter zu verlieren und so weiter und so fort. Ja. Also deswegen seitdem, also da habe ich, ab da hatte ich einen Switch im Kopf und habe gesagt, ich treffe jetzt Entscheidungen, weil sie wichtig und richtig sind für die Zukunft des Betriebs. Und die Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter werden mir folgen, vielleicht nicht sofort, aber sie werden mir folgen, weil sie das spüren, dass ich hier die richtigen Entscheidungen für den Betrieb und damit für die Sicherheit ihres Anstellungsverhältnisses treffe. Und das war ein absoluter Gamechanger.
Okay, und inwiefern hat das eine Rolle gespielt, dass du ja zeitgleich mit diesem krassen Erkenntnisprozess ja auch noch Mutter, zweifache Mutter dann warst und ja auch eine Familie hattest und ihr ja da sicherlich auch noch andere Themen auf dem Tisch hattet. Wie hat das dann da reingespielt und dich verändert in deiner Art zu führen und ein Unternehmen zu leiten?
Ja, so diese Stillhormone haben mich einfach sozusagen in eine Situation gebracht, wo ich meine eigenen Glaubenssätze nicht mehr wegschminken konnte. Also das ist, vielleicht kennst du es ja auch, während Corona hat man ja auch viele Menschen ganz neu kennengelernt, weil sie plötzlich unter Stress geraten und man dann plötzlich merkt, oh, okay, interessant, ja, was für eine Veränderung. Und so ähnlich waren das mit der Situation. Aber ansonsten ist es so, dass sozusagen mein täglicher Ablauf hat sich gar nicht so stark verändert, weil mein Mann und ich, wir hatten von Anfang an den Deal, dass mein Mann, als wir uns kennengelernt haben, hat er direkt gesagt, du, ich habe keinen Bock auf Alleinernährer, sondern ich finde das cool, dass du Unternehmerin bist und ich bin völlig fein damit, dich zu unterstützen. Also wir haben das so ein bisschen so wie jetzt auch mittlerweile bin ich ja sozusagen die Frontfrau bei der Beratung. Wir haben es irgendwann verglichen mit erst die Bodenstation und ich bin oben der Rocketman, also ich bin oben die Rakete. Und das heißt, das eine braucht den anderen, aber es ist eine andere Gewichtung.
Da sind wir, glaube ich, relativ deckungsgleich, weil das mit meinem Mann auch ungefähr so ist. Also wir haben ja auch zusammen das Unternehmen, aber mein Mann ist wenig sichtbar. Er ist sozusagen die Basis und im Zweifel übernimmt er quasi die Kinderbetreuung und ich bin quasi die eher draußen aktiv ist und die man eben auch eher kennt für das Unternehmen.
Genau. Und jetzt auch, damit man nicht durcheinander kommt, also eben, ich komme ursprünglich aus der Gastronomie-Hotellerie, war dort ganz, ganz lange selbstständig, bin aber mittlerweile Berater. So. Aber schon damals war es natürlich klar, wenn du eine Frau heiratest, wenn du als Mann eine Frau heiratest mit einer Cocktailbar, dann ist ziemlich klar, was die abends macht. Ja, die shaket weiter Cocktails. Und so war es dann auch. Das heißt, also als die Kinder klein waren, hat mein Mann die jeden Abend, außer mittwochs, das war sein Doppelkopfabend, aber ansonsten immer ins Bett gebracht. Also für die Kinder war einfach mein Mann in erster Linie zuständig und ich bin in erster Linie arbeiten gegangen. Er hatte dann noch einen Teilzeitjob. Also so war das aufgeteilt.
Mhm. Und war das für dich auch okay oder ist dir das teilweise schwer gefallen?
Das ist mir und also ich habe überhaupt keine Gewissensbisse dabei, das so frei zu sagen. Nur manchmal denke ich mir, könnte jetzt wahrscheinlich irgendjemand mir krumm nehmen, ist mir aber egal. Ich hatte überhaupt keine Gewissensbisse und zwar aus folgendem Grund, weil mir ich liebe meinen Job und ich sage immer, ich mache mir immer sozusagen die Prüffrage, dass ich sage, würde man diese Frage einem Mann stellen? Und wenn die Antwort ist, nö, dann denke ich mir, dann ist sie auch nicht relevant für mich.
Richtig, aber unabhängig davon, also auch Mann könnte man fragen, Ist das für dich okay, wenn du jetzt sozusagen vorrangig arbeitest und deine Frau sozusagen eher die Kinder betreut? Ist das so vom Gefühl für dich okay? Also unabhängig jetzt von finanziellen Themen und Rollenmodellen und so, kann man sich ja einfach als Person auch fragen, möchte ich diese Rolle bei uns gerne übernehmen? So. Und da kann man ja trotzdem sagen, ist jetzt für mich nicht so angenehm oder so.
Also sagen wir so, wir haben viel erreicht, wenn eines Tages es absolut normal ist, dass ein Mann auf diese Weise die Frage zu stellen. Da würde ich gerne hinkommen.
Da ist, glaube ich, noch eine Menge zu tun und ich zweifle gerade so ein bisschen daran, ob wir das noch erleben. Aber wir können uns ja mal bemühen und natürlich ist der Podcast auch ein Startschuss dafür, obwohl wir hier, ich lade jetzt immer mehr auch Männer ein und so, aber sie sind schwierig zu kriegen und freue mich aber über jeden, der sozusagen einsteigt. Ich habe ein paar in Planung und versuche da natürlich auch ein bisschen das Ganze ja von der Seite einfach zu betrachten und die Themen da auch aufzumachen. So, dann aber jetzt müssen wir nochmal darauf eingehen, was machst du denn heute? Weil das ist nämlich super spannend, habe ich so auch noch nicht als Job gehört. Erzähl mal ganz kurz, wen berätst du und was machst du genau?
Also ich berate Gastgeber und zwar vornehmlich Vermieter von Ferienimmobilien, Eigentümer von Ferienimmobilien und ich zeige denen durch die Beratung, wie sie mehr Buchungen und höhere Erträge und auch super Bewertungen von ihren Gästen bekommen.
Und für viele, ich glaube, die auch hier zuhören, ist die Frage, wie kamst du auf die Idee? Wie hat sich das ergeben für dich? Weil ganz oft gibt es ja Leute, die sagen, oh, ich würde mich gern selbstständig machen, aber ich weiß gar nicht, womit. Wie bist du denn da hingekommen? Ich meine, du warst vorher schon selbstständig, aber du hast ja, irgendwann bist du ja in diese Richtung gegangen. Warum?
Wenn ich jetzt wieder zurückschaue, dann ist es die logische Konsequenz aus meiner kompletten Erfahrung, weil alles, was ich vorher irgendwie gemacht habe, ich habe mal Grundstudium Architektur gemacht, ich habe eine Hotel-Kauffrau-Ausbildung, ich habe eben jahrelang in der Gastronomie gearbeitet, ich komme eben aus der Hotellerie, ich habe eine Ferienwohnung und so weiter und so fort. Das ist alles logisch miteinander verknüpft und zahlt darauf ein. Aber wie bin ich darauf gekommen? Sozusagen der allerletzte Schritt war ganz simpel. Wir wollten eigentlich eine Ferienwohnung haben für unsere Mitarbeiter, um ihnen mal die Möglichkeit zu geben, eine schöne Auszeit zu haben. Und das Ziel war sozusagen, ihnen einfach zu sagen, hier Schlüssel, macht dir eine schöne Zeit. Und das Ganze sollte eben finanziert werden durch eine ordentliche Vermarktung der restlichen Zeit. So. Dann kam Corona, wir haben unseren Betrieb vorzeitig abgegeben. Plötzlich hatten wir keine Mitarbeiter mehr, aber haben dann doch eine Ferienwohnung gefunden. Tja, und dann stehst du jetzt da und hast nur noch eine Ferienwohnung. Und dann haben wir gesagt, okay, dann vermarkten wir halt die. Und die war, als wir sie gekauft haben, bei einer Agentur unter Vertrag, also die halt so dieses Marketing machen. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, das sieht irgendwie nicht sonderlich dolle aus. Ich glaube, also irgendwie, also selbst wenn ich jetzt gar keine Ahnung habe, kann man das irgendwie besser machen. Ja, das sieht ein Blinder. Und dann hat mich der Agenturinhaber ausgelacht. Ich habe halt gesagt, ich kündige. Und hat gemeint, oh, wenn Sie meinen, dass Sie das selber können. Und innerhalb von 6 Monaten hatte ich den Umsatz mehr als verdoppelt. Und am Ende des Jahres hatte ich den Umsatz nahezu verdreifacht. Und das... Ja, dann sind wir da immer weitergegangen. Vor allem bin ich dann in Kontakt gekommen mit den Vermietern, mit den anderen, so über Foren. Und da habe ich gemerkt, was sie für Fragen stellen. Und habe dann gesehen, boah, krass, ich weiß, also das ist genau das, was Gastronomen wissen. Ganz viele Leute fragen mich, wie kommt man von der Gastronomie auf die Ferienwohnung? Das ist das Verständnis für den Gast. Also ein guter Gastronom weiß einfach, wie ein Gast tickt und wie man einen Gast unsichtbar lenkt, ja? Wie sorgst du dafür, dass der macht, was du willst und bestellt, was du willst und dass nahe auch noch gut viel Trinkgeld gibt? So, und letzten Endes übertrage ich das und man kann gelinde sagen, es funktioniert.
Ja. Nun ist es ja ein ganz anderes Businessmodell, aber davor standst du ja selber sozusagen im Betrieb. Jetzt bist du ja beratend tätig, bist wahrscheinlich auch viel virtuell mit den Leuten in der Arbeit. Ja, nur. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du das bewusst so gewählt oder ja, absolut. Wie kamst du zu diesem Businessmodellwechsel?
Also ich wollte schon immer irgendetwas beratend machen. Das war schon immer mein Traum. Nur ist es halt eine Herausforderung, erstmal sich so als Experte bekannt zu machen. Also ich höre das ganz oft, deine Eingangsfrage dazu war ja diese, wie kamst du auf die Idee-Frage? Wie hast du das entschieden? Und was mir schon im Studium aufgefallen ist, war, dass um mich herum es ganz viele Leute gab, die, als sie gehört haben, dass ich mein Studium schmeiße, um meinen ersten Party-Service, also mein allererstes Unternehmen 1998 zu gründen, da haben mir ganz viele Leute gesagt, weißt du was, ich würde das Gleiche machen, ich habe auch keinen Bock aufs Studium, aber ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Also zu dieser Initialfrage, wie kommt man eigentlich auf die Idee, würde ich sagen, erstmal sich trauen. Also ich glaube, dass ganz viele Leute einfach von vornherein irgendwo im Hinterkopf ihre Ideen einstampfen im Sinne von, ach, das ist nicht gut genug, ach, ob man davon leben kann und so weiter. Und da habe ich großes Glück. Diese Glaubenssätze habe ich nicht, sondern ich habe die, hey, mach, was du willst. Ich komme aus einem Umfeld von Machern, von Leuten, die ständig ihr Leben umkrempeln. Mein Stiefvater war der größte Apotheker Deutschlands. Und der hat einfach immer nur gesagt, du kannst das. Oh, das war unglaublich inspirierend, vor allem zu sehen, was er auf die Beine stellt. Und also ich meine, seine Apotheken hatten 100 Mitarbeiter. Ja? Und dadurch habe ich sozusagen diese Think Big mitbekommen. Also das heißt, als allererster Punkt, wenn man irgendetwas will im Leben und sich das vielleicht noch nicht so recht zutraut, sich möglichst mit Leuten umgeben, die dort sind, wo man hin will, das sagt man ja oft. Aber ich kann es nur nicht oft genug betonen, das Umfeld ist mega, mega wichtig. Wenn man irgendwo hin will, begib dich in das Umfeld und bleib nicht in dem alten Umfeld, weil das alte Umfeld einem ständig nur sagt, hast du dir das gut überlegt?
Ja, definitiv, ne? Also, und wie würdest du sagen, wie war dann so deine Strategie, um bekannter zu werden? Du hast ja heute, du hast einen Podcast, du hast einen Newsletter, der regelmäßig erscheint. Wo hast du so das Gefühl, was so auch ein großer Gamechanger war für dich, um einfach so dieses, man sagt ja heute Thought Leader, also um jemand zu werden, der sozusagen für dieses Thema einfach steht, den man damit direkt verbindet?
Ja, das war ein Prozess, das kann ich sagen. Also während Corona habe ich schon mit meiner Kooperationspartnerin Lisa Boje, habe ich zusammen wahnsinnig viele Webinare gemacht. Das kann man, wenn man so ein bisschen auf YouTube sucht, dann findet man die auch noch. Und das ist, wir haben so viel gemacht und wir haben keinen Kunden damit gefunden. Also das können wir direkt sagen. Wir haben einen Podcast gemacht, wir haben YouTube gemacht, was weiß ich, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich quasi nochmal alles zurückgerollt und habe so richtig so eine Marketing-Fortbildung from scratch gemacht. Ja, damals war ich bei Sandra Holze und habe eben ihren Kurs gemacht, Bestseller-Kurse heißt der, und habe sozusagen einfach gelernt, okay, wie positionierst du dich am Markt, wie baust du die Sichtbarkeit auf und so weiter und habe das halt umgesetzt. Dann bin ich tiefer reingegangen mit Tim Gehlhausen. Tim Gehlhausen ist ein fantastischer Marketing-Trainer. Und also auch jetzt noch, ich kaufe jeden Kurs, den er einfach rausbringt, weil es ist immer Gold wert. Und der hat mir dann beigebracht, noch besser auf den Punkt zu formulieren. Also von Sandra Holz habe ich quasi das Grundprinzip. Und das war, um auf deine Frage zu antworten, einfach eben mach einen Content-Kanal, positioniere dich klar, nicht für 100.000, sondern für eine Zielgruppe, recherchiere die ordentlich, also mach eine ordentliche Zielgruppenrecherche und entwickle nicht das Angebot, weil was dir jetzt gerade vorschwebt, sondern vor allem ein Angebot, das die Zielgruppe hat, beziehungsweise dreh dein Angebot so lange, bis eine Schokoladenseite zum Kunden zeigt. Weil das sehe ich ganz häufig, dass das Angebot vielleicht ganz gut ist von jemandem, aber der Kunde kann die Schokoladenseite noch nicht erkennen. Er weiß nicht, wo er reinbeißen soll.
Was für ein schönes Bild.
Ja.
Ja, ich verstehe, was du damit meinst. Du hast gesagt, einen Content-Kanal brauchst du. Welcher ist so dein Lieblings-Content-Kanal? Beziehungsweise unabhängig von Lieblings, was funktioniert am besten für dich?
Also, ich habe einen Podcast, das habe ich als allererstes gestartet und später habe ich auch tatsächlich einen YouTube-Kanal gemacht. Beides hat seine Berechtigung. Also ich muss sagen, ich bin immer noch totaler Podcast-Fan, aber ich darf auch eine Lanze brechen für YouTube. Und zwar, Podcast finde ich super, weil ich habe so viele Folgen im Schlafanzug ungekämmt, ungeschminkt, mitten in der Nacht gemacht. Ja. Und das wäre mit YouTube, glaube ich.
Ja, das ist das Problem, ja.
Das ist das Problem, ja. Und der Podcast hat wirklich mittlerweile über 170 Folgen und das hätte ich so konsequent niemals durchgehalten. Das wäre über YouTube viel zu viel Arbeit gewesen. Also deswegen Podcast super, für meine Zielgruppe auch super. Und tatsächlich, ich glaube, 90% meiner Kunden kommen über den Podcast. Und wer die dritte Folge überlebt hat, der, also wer sozusagen mich dann immer noch aushält, der ist häufig auch von den Werten ähnlich. Also das matcht einfach dann super im Kundenumgang. Bei YouTube war es so, dass ich genau das gemacht habe, was du auch anbietest und das kann ich nur sehr empfehlen, nämlich YouTube von Anfang an voll durchzuoptimieren. Also das heißt, ich habe eigentlich nur, ich glaube, 20 Videos gemacht, die wirklich voll professionell durchgearbeitet sind und da habe ich mir dann auch richtig eine Platte gemacht und habe die ordentlich aufgenommen und so weiter und die sind auch richtig eingestellt und dieser YouTube-Kanal wächst seitdem kontinuierlich. Ich werde gefunden und das ist ja auch der große Unterschied. YouTube ist eine Suchmaschine, also und ein Podcast eben nicht. Und deswegen war das ein sehr gutes Invest, erstmal mit dem Podcast zu starten, weil das so niedrigschwellig ist, weil es auch wahnsinnig wenig kostet. Aber sobald man irgendwie was nennenswert erreichen will, YouTube auf jeden Fall. Und es muss halt nicht ewig sein, aber sozusagen wie so ein, also es ist für mich jetzt so ein Schaufenster und die Leute werden darüber gefunden. Ich glaube, mein stärkstes Video hat irgendwie über 6.000 oder 7.000 Aufrufe. Das ist für meine Branche, ist das viel.
Perfekt für einen Unternehmenskanal, super, ja. Also genau, viele denken ja immer, man bräuchte große Aufrufzahlen, aber darum geht es überhaupt nicht. Wir packen deinen Podcast und den Video, den YouTube-Kanal natürlich unten in die Videobeschreibung und in die Shownotes. Also findet ihr da. Fevo Angels heißt der Podcast.
Und der YouTube-Kanal
genau,
auch.
Und der YouTube-Kanal auch. Alles natürlich durch organisiert. Genau, also insofern schaut da gerne mal rein. Ist, glaube ich, immer wieder, also man, dieses Thema Ferienwohnung und so, man glaubt ja gar nicht, wenn man sich manchmal mit Leuten unterhält, wo dann jemand sagt, ja, mein Onkel, der hat auch 3 Ferienwohnungen und so. Also das ist ja relativ nah dran dann immer. Und dann kennt man doch jemanden, der auch Ferienwohnung hat und dann betrifft einen das Thema doch irgendwie. Du bist ja marketingtechnisch auf jeden Fall super unterwegs. Du bist aber auch jemand, der absolut Schritt hält beim Thema Fortschritt, KI. Denn du selbst sagst so ein bisschen, du bist momentan so die Anik im Bällebad. Du tobst dich gerade komplett aus beim Thema KI und nutzt das auch ganz gezielt für dein Business. Was reizt dich daran, dich da so reinzustürzen, trotzdem du ja jetzt vieles schon etabliert hast und vieles vielleicht auch gut läuft? Aber was sagst du jetzt bei KI? Warum reizt dich das so sehr?
Also mich hat das ganz am Anfang schon angefangen zu reizen und ich bin da ziemlich früh eingestiegen. Und zu dieser Zeit, kann ich dir ganz ehrlich sagen, wusste ich nicht, warum ich es mache. Also ich habe wirklich, deswegen sage ich Annik im Bällebad, das war vor allem die Zeit jetzt so der letzten 2 Jahre. Das war eine Zeit, wo ich Dinge gemacht habe, von denen ich nicht sagen konnte, was das bringen soll. Das heißt, ich habe mir mit so wirklich lauter KI-Nerds die Nächte um die Ohren geschlagen und wir haben irgendwelche vollkommen sinnlosen Automatisierungen in Kombination mit KI-Assistenten gebaut, um irgendwelche Fragen zu beantworten, die niemand braucht. Also es war wirklich, ich habe auch am Anfang, als ich in diesen Zirkel eingetreten bin, habe ich dem sozusagen dem Leiter gesagt, ja du, ich mache was mit Ferienwohnungen, ich würde gerne wissen, was KI so machen kann für Ferienwohnungsvermieter. Und da hat er nur gesagt, na, keine Ahnung, aber find's raus. Und so bin ich da rein und was ich nicht gewusst habe damals ist, das waren lauter KI-zertifizierte Trainer. Und ich war eine der wenigen Nicht-Trainer, musste da am Anfang war es echt, also ich habe da am Anfang quasi vor Wut geheult, weil ich habe nichts verstanden. Das war ein Kauderwelsch und ich so, boah, wo bin ich denn hier gelandet? Habe dann die Zähne zusammengebissen, habe mich eingearbeitet Und plötzlich konnte ich mitreden und dann geschah etwas ganz Seltsames, nämlich vielen Dank Tim Gehlhausen durch die Ausbildung, also diese Copywriting-Ausbildung, also diese Ausbildung, den Wert eines Angebots richtig darzustellen, da lernst du eine Technik, sozusagen dir Fragen zu stellen, die auch im Bereich KI unglaublich hilfreich ist. Das heißt, ich habe plötzlich, obwohl ich keine Ausbildung habe, ich habe bessere Ergebnisse gekriegt als die anderen, die das quasi irgendwie zertifiziert gelernt haben und jeden Technik herkannten, weil ich einfach wusste, welche Fragen ich stellen muss, um gute Antworten zu kriegen. Und so kam ich dann, also A, war das dann natürlich auf einmal ein interessanter Austausch und B, kam ich dann eben wirklich auf die Ideen, was können Vermieter damit machen? Und mittlerweile ist es so, dass ich für meine Kunden 6 verschiedene spezialisierte KI-Assistenten anbiete. Also das sind für die anderen Nerds, die hier zuhören, das sind natürlich Custom-GPTs. Und die führen halt zu besseren Ergebnissen, als wenn man jetzt einfach nur so ChatGPT fragt.
Welches konkrete KI-Tool oder so eine Automatisierung würdest du denn sagen, was hat dein Unternehmen auch nochmal so auf eine nächste Stufe gebracht? Womit arbeitest du gerne oder was hat dir auch Erleichterung gebracht im Arbeitsalltag?
Also definitiv diese Möglichkeit, ein Custom-GPT zu erstellen bei ChatGPT und auch schon so früh, also dass es schon so früh möglich war. Ich weiß, mein allererstes Custom-GPT war die Känguru-App. Also ich weiß nicht, ob du das Känguru kennst, das Buch von Marc Uwe Kling. Mhm.
Natürlich.
Ja? Und dort kommt ja die Känguru-App, ja, also sozusagen eine App, die Zitate falsch zuordnet. Und das habe ich quasi als allererstes zum Spaß, wie gesagt, an Nick im Bällebad, als Custom-GPT nachgestellt und habe sozusagen Zitate falsch zuordnen lassen. So, das hat jetzt mein Business nicht verändert. Aber ich glaube, mittlerweile vergeht fast keine Woche, wo mir nicht wieder irgendeine Aufgabe einfällt, die ich durch ein Custom-GPT dauerhaft schneller erledigen kann. Also das letzte Custom-GPT, was ich jetzt gerade wieder überarbeitet habe, war eins, was mir für meinen Online-Kurs aus meinen Videotranskripten Zusammenfassungen erstellt, die den Teilnehmern helfen, ihr Wissen schneller aufzufrischen und auch die notwendigen Arbeitsschritte aus dem Video direkt aufgelistet zu sehen. So nach dem Motto, was muss ich denn jetzt machen und was sollte ich nicht tun und was ist der nächste Schritt, wo bin ich überhaupt, was soll das? Also, dass die Leute nicht immer gezwungen sind, das ganze Video anzuschauen. Ja, also diese Custom-GPTs waren auf jeden Fall der Game-Changer.
Was gibt es sonst noch so in deinem Business? Wie organisierst du dich und deine Arbeit? Was sind so Tools für dich, um durch das Unternehmen durchzukommen sozusagen?
Also erst einmal, ich schlafe jeden Tag. Ich mache jeden Tag 3 Stunden Mittagspause. Und ich finde das bezüglich Organisation ganz wichtig, weil ich arbeite wahnsinnig viel mit Calendly. Ist für mich die absolute Rettung. Alle meine Termine, auch mittlerweile meine privaten Termine, ich habe 10 verschiedene Calendly-Links für alle möglichen Eventualitäten. Und wenn irgendjemand sagt, hey, lass uns mal treffen, ziehe ich nicht mehr mein Handy raus und wir diskutieren 10 Minuten darüber, wann wer kann, sondern ich schicke denen meinen Link. Selbst den Link habe ich über Text Expander, also sozusagen als Baustein. Das heißt, ich gebe über WhatsApp einfach nur 3 Buchstaben ein. Die habe ich ganz leicht auswendig. Und dann heißt es, ja, sozusagen kommt der komplette Terminlink und die Leute können sich dann entweder privat bei mir einbuchen oder geschäftlich für kurze, lange Termine, für Podcast-Termine, ich arbeite ja auch für Airbnb. Airbnb hat einen eigenen Terminlink und so weiter und so fort. Und also das heißt, diese ganze blöde Terminplanung, also das Schlimmste finde ich, wenn Leute anfangen, sich Terminvorschläge per E-Mail hin und her zu schicken, da wird man nie fertig und also Calendly ist eine unglaubliche Erleichterung und dabei sich die Freiheit zu nehmen, Zeiten zu blockieren. Und bei mir ist immer blockiert zwischen 1 und 4, einfach weil das ist eine Zeit, in der ich überhaupt nicht produktiv bin. Ich schlafe wahnsinnig gerne nachmittags. Dafür arbeite ich dann ganz entspannt lieber abends. Das heißt, ich arbeite immer voll in meiner Kraft. Ich fange auch morgens nicht vor 9:30 an. Ich mache wahnsinnig gern morgens erstmal eine Runde spazieren gehen und so ein bisschen Haushalt. Also ich mag es einfach gerne, wenn es aufgeräumt ist. Und indem ich erst um 9:30 anfange, läuft dann der Staubsaugerroboter und die Waschmaschine und so weiter. Ja? Also das ist mal so von der Tagesorganisation. Ansonsten, ja, Text Expander habe ich schon genannt, also Calendly Link, Text Expander, um einfach Textblöcke, alle möglichen Links, wo man sich ja auch wahnsinnig leicht vertippt, ja, habe ich lieber als Textblöcke gespeichert. Was nutze ich noch? Ich nutze Trello. Und zwar habe ich eine Trello-Automatisation. Das heißt, wann immer ich eine E-Mail habe, die meisten E-Mails sind ja letzten Endes To-Dos, dann kann ich die zum Beispiel an ein Trello-Board schicken und ich bekomme, also entweder erscheint es dort einfach nur, aber zum Beispiel, wenn ich dem Kunden ein Angebot schicke, schicke ich dieses Angebot auch ans Trello-Board, an ein bestimmtes. Dort ist eine Automatisierung, dass ich eine Woche später wieder erinnert werde und nachhaken kann. Tatsächlich besteht ganz viel Arbeit, um einen Auftrag zu bekommen, aus Nachhaken. Also ganz viele Leute sind ja so, oh, jetzt habe ich das geschickt und dann, jetzt hat er sich nicht gemeldet und dann traue ich mich auch nicht. Ey, ich hake nach und ich hake dreimal nach und meine allerletzte E-Mail, da steht einfach nur drin, hat sich dein Anliegen in Luft aufgelöst? Fragezeichen, nichts anderes.
Wie planst du das? Das machst du mit dem Trello-Board, ja? Weil das finde ich nämlich super spannend. Ich bin da nämlich auch gerade dran, genau diese Nachhaltssachen mir dann automatisiert so Aufgaben reinschreiben zu lassen, weil ich nämlich sonst auch wahnsinnig werde.
Ja, also erst einmal, ich finde, To-Do-Listen können einen wahnsinnig machen. Also ich liebe meinen Klarheit-Kalender. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja so ein Büchlein, ist vollkommen egal, kann man jedes nehmen. Und da schreibe ich mir wirklich jeden Morgen beim Kaffee wirklich nur die Aufgaben auf, die ich heute erledigen will. So. Alles andere kommt halt irgendwo in der Ecke oder sonst was, aber ich versuche da wirklich nur das, was auch schaffbar ist für den Tag. Am Anfang habe ich mich limitiert auf drei Aufgaben und das war auch echt gut. Und die Trello-Liste ist nur dazu da, sozusagen wie so ein Ping-Pong-Ball wieder zurückzukommen als E-Mail-Erinnerung. Das heißt eben, also Beispiel, ich schicke ein Angebot. Ich schicke dann parallel das Angebot auch an meine Trello-Liste und die Trello-Liste ist so eingestellt, dass sie automatisch mir eine Woche später wieder eine E-Mail schickt, wo drin steht, hier, diese Aufgabe ist fällig. Dadurch kann ich mit einem Klick aus der E-Mail raus die Trello-Karte öffnen und eben entsprechend handeln. Also meistens ist es halt nachhaken, dann frage ich halt hier, hast du noch Fragen zum Angebot? Und dann setze ich den Erinnerungstermin entsprechend weiter, je nachdem, was es ist, halt eine Woche oder zwei Wochen, wie auch immer. Und jedes Mal ändere ich einfach in dieser Trello-Karte den Betreff. Also ich sage halt dann, Vertrag geschickt, prüfen, ob unterschrieben, zurück. Ja, das wäre zum Beispiel dann so nächster Stage oder sowas. Und klar, es gibt 100 andere Wege, Trello zu benutzen, aber für mich fühlt sich das momentan super an, weil ich muss nicht mehr in dieses verhasste Trello reingehen, sondern ich arbeite eigentlich nur mit meinen E-Mails, werde eben rechtzeitig erinnert, wenn was anliegt, gehe dort darüber direkt in die Karte und Trello ist für mich eigentlich nur noch ein Haufen möglicher Notizen. Und die wichtigen kommen quasi per Erinnerung zu mir und die anderen bleiben da. Ist eh zu viel.
Das heißt also, deine Aufgabenliste ist quasi deine Inbox.
Ja, und ich muss auch sagen, weißt du, weil irgendwann mal, vielleicht kennt das jeder, solche To-Do-Listen, die arten aus. Mhm. Und ich habe irgendwann mal gemerkt, dass mich das tierisch stresst und dass ich dann vor allem einfach nur, um sozusagen diese, ich habe es dann schon so genannt, die To-Dos wegzuhauen, dazu tendiere, diese ganz vielen kleinen Sachen zu machen, damit ich das Gefühl habe, ich hätte viel geschafft. Ja. Aber dadurch blieben dann halt diese großen, wichtigen, aber nicht so dringenden Aufgaben liegen. Und mittlerweile mache ich es genau umgekehrt. Ich schaue diese verdammte Liste überhaupt nicht mehr an, sondern überlege morgens, was ist mir wirklich wichtig. Mhm. Und ganz ehrlich, man kann nicht in allem perfekt sein. Das heißt, ich habe zum Beispiel die letzten Wochen meinen kompletten Online-Kurs überarbeitet. Das war ein Arbeitsmarathon, ich habe nichts anderes gemacht. Das heißt, irgendwann standen dann auch so die Kinder mit runden Augen vor mir und haben gesagt, Mama, machst du auch mal die Wäsche? Ich habe keine T-Shirts mehr. Und ja, das ist dann so. Ja, also das ist dieses immer, also ich glaube, Mut zur Lücke. Wenn man jetzt da so ein Megaprojekt hat, ich meine, es ist ja genauso umgekehrt, wenn die Kinder Brechdurchfall haben, ja, dann werde ich, dann werde ich kein perfektes YouTube-Video hinlegen an dem Tag.
Ja, also das ist aber auch das Extrembeispiel, was du jetzt bringst.
Ja, aber ich meine, es ist so, man hat dann schon so schöne Bilder im Kopf.
Ja, es ist das Extremste, was man erwischen kann, ja, das möchte man nicht haben, also.
Ja, und umgekehrt, also diese Erwartungshaltung, wenn man selber ein Großprojekt war und man kann es auch, wenn die Kinder Geburtstag haben oder was weiß ich, man kann auch ein schöneres Bild nehmen, du hast recht. Aber wenn man einfach so ein fettes Projekt hat und dann gleichzeitig erwartet, dass man noch irgendwie fähig ist, auch noch perfekt die Wäsche zu falten oder so, nee, also da scheitere ich also ganz massiv. Und mein Mann hat da mal so einen schönen Satz gesagt, er hat gesagt, es darf einem erlaubt sein, für eine gewisse Zeit den Verstand zu verlieren. Also das heißt, wir haben gerade, als ich so meinen ersten Kurslaunch hatte, da habe ich also wirklich dann Tag und Nacht an dem Thema gearbeitet, also vor allem an der Verkaufsseite, im Verkaufsprozess. Und in der Zeit, also wir haben es einfach vorher, ich habe gesagt, das wird jetzt wahnsinnig viel Arbeit. Und dann hat er gesagt, okay, du hast jetzt die Erlaubnis, in allem anderen zu scheitern, nur darin nicht.
Das nenne ich mal Motivation.
Ja, also fand ich, ja, oder? Ist nicht ironisch gemeint, oder?
Nee, das ist, aber das ist auch mal ein starker Satz, ne?
Also. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, solche Absprachen zu treffen, weil das bedeutet eben, dass ich in dieser Zeit habe ich Geburtstage vergessen, ich habe alles vergessen, weil es war also einfach keine Kapazität da und mein Mann hat das alles abgefedert. Danke.
Ja, aber gut, ihr wisst ja, wofür ihr es tut. Ne? Bei uns ist es auch immer so ein bisschen, man arbeitet ja nicht nur, das ist manchmal so ein bisschen, glaube ich, wenn man so ganz unterschiedliche Welten hat an Jobs und so, dann muss man ja sich immer wieder abholen und auch die Bedeutung dessen erklären, warum muss man das jetzt unbedingt machen und so. Wenn man natürlich so sehr zusammen auch da drin hängt und beide auch wissen, worum es eigentlich geht, dann kann man da vielleicht schneller so ein Verständnis füreinander erreichen. Also auch nicht alle, aber es ist eine gute Basis dafür.
Sehr, sehr wichtiges Thema. Also zwei Punkte dazu. Ich sehe bei vielen Paaren und auch bei früher bei meinem, also vorherigen und dann nicht ohne Grund dann bald Ex-Partnern, dass die das am Anfang super cool finden, eine Unternehmerin als Partnerin zu haben, bis sie dann merken, was das eigentlich bedeutet. Nämlich, dass die Unternehmerin knallhart ihr Geschäft priorisiert. Ja, also gegenüber irgendwelchen Wehwehchen. Also solche Punkte wie Ostern oder Weihnachten oder was weiß ich. Ich meine, gut, man kann dann irgendwann sagen, okay, wie wollen wir dauerhaft leben? Aber dass, wenn du zum Beispiel eine Cocktailbar hast, die immer geöffnet hat, ja, da gehst du einfach hin, Punkt aus. Und dieses Gelaber von wegen, ja, da musst du dir mal jemanden hinstellen, der das kann, du hast es nicht im Griff. Da muss ich sagen, ja, das ist natürlich irgendwann das Ziel und das war auch immer mein Ziel, aber da muss man erst mal hinkommen. Und das ist nicht von heute auf morgen getan. Und in dieser Zeit, gerade Anfangszeit, war ich da noch lange nicht. Und das, was ich einfach sehe, ist, dass ganz viele Partner haben es vielleicht nicht hundertprozentig für sich selber realisiert, was es bedeutet, eine Unternehmerin als Partnerin zu haben. Und der zweite Punkt ist der, dass ich auch oft sehe, auch unter angestellten Paaren, dass so eine gewisse Rivalität ist, so nach dem Motto, wer hat denn jetzt von uns beiden das wichtigere Problem? Ja, und das ergibt so ein Kompetenzgerangel. So, wer darf jetzt sozusagen scheitern? Ja, wer hat das Recht? Und wenn das nicht, ich glaube, wenn da Dinge nicht ausgesprochen sind, dann führt das immer zu einem Kampf und der raubt so viel Energie. Wir haben für uns einfach festgelegt, dass es genauso wichtig ist, dass mein Mann die Kinder pünktlich vom Kindergarten heimholt, wie dass ich irgendwie einen fünfstelligen Deal an Land ziehe. Da haben wir gesagt, weil wenn die Kinder vom Kindergarten nicht abgeholt werden, dann kann ich keinen Deal ans Land ziehen, weil dann muss ich die Kinder abholen. Und das war ganz wichtig von der Gewichtung. Also das heißt, wir haben so ein Ritual eingeführt, uns gegenseitig beieinander zu bedanken. Und das hört sich dann halt häufig so an, so, danke, dass du die ganzen Kunden ranbringst und heute wieder einen Kunden gewonnen hast. Und ich so, danke, dass du heute eingekauft hast. Und es hat dieselbe Wertigkeit, weil ich weiß, ich bin davon abhängig.
Ja, es funktioniert halt nicht ohne einander. Wir hatten letztens auch hier Hanna Drexler im Gespräch, die ganz viel Arbeit dafür leistet, dass Leute auch klarere Rollenverteilung in den Familien haben und man eben auch mal überdenkt. Und sie hat eben auch gesagt, dieses Thema Care-Arbeit zu schätzen, das ist eben so dieses Hauptmanko, was wir eigentlich haben, dass es immer so abgetan wird, als ob, ja, dann machst du noch schnell die Wäsche an. Ja, klar, die machst du schnell an, aber du musst die trotzdem sortieren und du musst sie dann auch aufhängen. Also es ist trotzdem eine Arbeit, die einfach erledigt werden muss und ohne die hat halt niemand mehr was anzuziehen.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, das ist mir jetzt bewusst geworden, total in eine Falle getappt. Das hätte ich nie gedacht, dass mir das passiert, ja. kann ich mir jetzt noch drüber beölen. Und zwar sind unsere Kinder mittlerweile 14 und 16. Und durch ein Gespräch ist uns jetzt bewusst geworden, dass wir unseren Kindern und speziell ich, weil ich mache immer die Wäsche, wir haben so eine ganz klare Arbeitsteilung, ja. Also Wäsche mache immer ich und ich habe noch nie meinen Kindern gezeigt, wie Wäsche waschen geht. Ey, also und dann ist auch uns bewusst geworden, dass wirklich, ich meine, wir mussten selber immer mithelfen, ganz, ganz viel. Das Einzige, was unsere Kinder bis jetzt gemacht haben, war Spülmaschine ausräumen, konsequent Müll rausbringen. Und halt selber das Zimmer aufräumen, ja. Aber ansonsten, diese ganzen vielen Kleinigkeiten wie Blumen gießen, mal was besorgen, keine Ahnung was, 100.000 Kleinigkeiten, waren die überhaupt nicht drin. Und halt eben auch solche Überlebenssachen wie Wäsche waschen können, schon gar nicht. Und was mache ich dann in so einem Fall? Ich gucke nach einer App. Und kann ich nur empfehlen, Flat Tastic, das findet man sehr schnell, wenn man ich habe geguckt nach WG-App für Putzaufgaben und habe da jetzt einfach verschiedene Aufgaben eingegeben. Die App gibt es auch kostenlos und dann kann man eingeben, alle 3 Tage das, alle 2 Tage das, wer soll das machen und jetzt switcht das zwischen unseren Kindern hin und her und sie wissen immer genau, wann sie dran sind und auf einmal, es gibt keine Diskussion mehr. Also das ist ja auch das Medium der Kinder. Ja, so ein Smartphone, das steht halt da, musst halt wegklicken und musst halt machen. Oh, auf einmal muss ich nicht mehr die Blumen gießen. Wie cool ist das?
Ja, aber es ist ja schön, dass sie jetzt trotzdem so kooperationsbereit sind. Sie könnten ja, also es gibt ja auch Kinder, die dann irgendwann sagen, ja gut, der Zug ist jetzt abgefahren. Aber das scheint ja bei euch noch rechtzeitig quasi gelungen zu sein, jetzt noch die Richtung zu ändern.
Ja, sagen wir so, wir wissen ja selber und das wissen wir, glaube ich, alle, egal was wir durchsetzen wollen, bedeutet ja erstmal, dass wir es gegen uns selber durchsetzen müssen. Also sprich, wenn wir irgendetwas verändern wollen mit den Kindern, müssen wir bereit sein, den Konflikt erstmal auszuhalten. Sprich, es wird erstmal schlimmer. Und das ist ja zum Beispiel das Beispiel mit der Wäsche. Warum habe ich es meinen Kindern nicht beigebracht? Weil am Anfang erstmal nerviges Erklären, dann Kontrollverlust, ja, und dann Fehlerkorrektur. Und auf den Prozess hatte ich keinen Bock. Und genau das Gleiche beim Thema Kochen. Wenn mein Mann kocht oder ich koche, das ist für uns Entspannung und total Routine. Und dann irgendwie da so einen nölenden, schlecht gelaunten Teenager erstmal vom Handy zu schweißen und ihn dann zu motivieren, eine Kartoffel zu schälen. Das muss man wollen, ja. Und und das ist also völlig unbewusst, haben wir das total umschifft und voll den Abflug verpasst, da unsere Kinder eigentlich, weil wir waren vollkommen überzeugt, unsere Kinder werden im Haushalt helfen, natürlich, hier ist nicht Hotel Mama. Boah, wie peinlich. Ja, also.
Ja, das Thema hatten wir ganz zum Anfang hier im Podcast mal. Das war eine der ersten 10 Folgen mit Andrea Hüppin, die ist Evolutionspädagogin. Und die hat erklärt, wie man quasi eigentlich schon von klein auf so diese Aufgaben eigentlich einführen soll. Dem Kind zeigen soll, die Mama macht jetzt Wäsche, du kannst mithelfen. Ich habe ja einen 3,5-jährigen Sohn. Ich sage jetzt manchmal auch so, ja, du nimmst jetzt mal deine eigenen Sachen und räumst die einfach mal in die Waschmaschine. Also anmachen kann er sie jetzt noch nicht. Aber er räumt sie zumindest da rein. und mache dann dieses Bullauge zu und dann ist sie schon mal da drin. Gestern habe ich dann irgendwie angefangen und habe auch gesagt, du räumst jetzt mal nach dem Abendessen deinen Teller in die Küche, nicht in die Spülmaschine rein, das ist dann auch wieder zu fisselig, räumst einfach da oben rauf und dann kannst du weiter spielen.
Und das macht er dann?
Das war gestern eine größere Debatte, aber wie du ja sagst, es wurde erst mal schlimmer, aber ich habe es durchgezogen und war dann sehr stolz, als dieser Teller in der Küche da stand, wo ich ihn hinhaben wollte. Aber wie du sagst, es ist halt einfach Mühe und das Thema zum Beispiel Kochen, mein Sohn will immer mithelfen beim Kochen und ich denke dann so, boah, ich will einfach nur kurz Nudeln kochen. Das geht viel schneller, wenn ich es jetzt alleine mache, aber er hat halt jetzt Spaß dran. Und wenn ich es ihm jetzt vergeige und er dann sozusagen keine Lust mehr drauf hat, bin ich ja selber schuld hinten raus.
Ja, und da bin ich so schlecht. Also in sowas bin ich ja so schlecht. Also ich bin überhaupt nicht diese Motivatorin, die da irgendwie dann so dann, also da bin ich wirklich null talentiert und da ist auch wirklich, wo bei mir der Totalausfall beginnt. Also es liegt mir überhaupt nicht.
Ja. Naja, man muss ja, es ist herausfordernd, finde ich auch. Sag mal, wir sind hier schon bald bei einer Stunde. Ich würde dir gerne zum Abschluss eine letzte Frage stellen, die mich noch brennend interessiert. Gibt es einen Glaubenssatz, den du von dir weißt, den du aktiv loslassen musstest, um als Unternehmerin zu wachsen, was du vielleicht auch anderen hier so ein bisschen mitgeben willst, was du erkannt hast?
Ja, das war dieses... Ich müsste jetzt überlegen, ob ich ihn jetzt gleich auf den Punkt formuliert kriege, aber dieses, wenn ich eine Entscheidung treffe, die auf Kritik stößt, dann werde ich aus der Gruppe ausgeschlossen. Also das quasi, wenn ich etwas mache, was anderen nicht gefällt, dann bin ich draußen. Auch wenn ich weiß, dass es an sich das Richtige ist. Also ich hatte immer so dieses Bild, wenn ich etwas mache, dann müssen alle klatschen, dann ist gut. Ich erkenne, also ob eine Entscheidung richtig ist, erkenne ich daran, dass jemand klatscht. Und das war eben, ist zutage gekommen dann in dieser Hochwassersituation und ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich das los bin.
War also sehr wichtig für dein Wachstum.
War extrem wichtig.
Ja. Umso schöner, dass du jetzt diesen Rahmen noch gespannt hast. Es ist also, wir haben da angefangen und hören mit diesem Glaubenssatz auf. Ich danke dir sehr, Annike. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder eine Menge gelernt, einige Tools mitgenommen und auch sonst Erkenntnisse sammeln können. Ich glaube, auch die ZuhörerInnen haben hier einiges sammeln können. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin mit deinem Unternehmen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung, liebe Lisa.
Sehr, sehr gern und bis bald.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.